There's something I've learned, 'cause you feel it when they take it away. Hey, 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 something unusual, something strange, called from nothing at all. But I'm not a miracle, no, I'm not a saint, just another soldier on a road to nowhere. Amy, come sit on my wall, read me the story of old, and tell it like you still believe. The end of the century is a change for you and me. And Amy, come sit on my wall and read me the story of all. Tell it like you still believe. At the end of the century brings a change for you.
Der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr,
bitte sehr.
Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her.
Drum links, weit, reit, drum links, weit, reit,
wo dein Platz, Genosse, ist.
Reih dich ein in die Arbeitereinheit, drum, sei du auch ein Arbeiter.
Weil der Mensch ein Mensch ist.
Ja, darum wir bewegen uns jetzt in Richtung Proletarierbewegung. Jetzt, wo die Gewerkschaften langsam in den Abgrund drängen. Eine kurze Reminiszenz von Beginn dieser Zeit. Ja, willkommen zur zweiten Stunde der Wissenschaftsredaktion zum Thema Arbeit. Wir werden uns gleich mit der Arbeiterliteratur beschäftigen und dann zu der sozialkritischen Theorie der Entgrenzung der Arbeit kommen, soziologischen Theorie.
Ja, genau, industriesoziologisch könnte man sagen.
Ja. Und werden uns bemühen, in den letzten 20 Minuten der nächsten Stunde für euch eine schöne Zusammenfassung, zu machen, damit
ihr sozusagen kommen, wo sie sich überschneiden.
Genau, dass ihr auch mit einem guten Ergebnis hier rausgehen könnt. Gut. Ja, die Literatur. Für die Literatur müssen wir noch viel weiter zurückgehen als die Proletarierbewegung, nämlich bis zum Jahr 1848. Nämlich parallel zur Märzrevolution, die 1848 datiert wird, beginnt die Literatur, sich mit der Situation des Arbeiters zu befassen. Die Arbeiterliteratur oder auch soziale Dichtung beginnt also parallel zur Arbeiterbewegung. Heinrich Heine ist einer der ersten Dichter, dessen Werke zur sozialen Dichtung gezählt werden. Zeugnis hierfür ist folgendes Gedicht.
Die schlesischen Weber. Im düstern Auge keine Träne, sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winters Kälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. Er hat uns geäfft, gefoppt und genarrt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur Gedeihen, Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben.
Heinrich Heine, die Schlesischen Weber. Das Thema der Arbeiterliteratur um die Jahrhundertwende sind die Folgen der Industrialisierung. Die Ausbeutung der Arbeiter, das Zwingen der Arbeiter in den maschinellen, taktangebenden Produktionsvorgang und die damit einhergehende Maschinisierung des Menschen. Die Armut der Arbeiter, den Verlust ganzer Handwerkszweige, wie zum Beispiel den Berufsstand der Weber, das Ausgeliefertsein des Arbeiters an den Arbeitsmarkt ohne Schutz vor Verletzung, Krankheit, Arbeitslosigkeit etc. Damals wie heute bleibt das Arbeitssystem ein Problem der Gesellschaft. Das Theater beschäftigt sich heute ganz aktuell mit der Situation des Arbeitsmarktes und dem Problem der Arbeitslosigkeit. Anja hat für euch ein bisschen recherchiert.
Ja. Also ich habe mich mal auf die Suche gemacht, um ein bisschen einzugrenzen, was Arbeit dann heute in der Literatur für eine Rolle spielt. Also wie weit es bearbeitet wird, wie weit es irgendwie Eingang findet in heutige Texte. Und habe zum Beispiel jetzt, also ich habe mal in Buchhandlungen gefragt, die konnten mir zum Teil nicht sehr viel Auskünfte geben, aber haben auch den Verdacht bestätigt, dass es sehr viel vor allem im Theater um Arbeit geht und dass es wenig irgendwie in Richtung Romanen gibt im Augenblick, wo das irgendwie Eingang findet.
Was ja eigentlich auch komisch ist, nämlich das zeigt ja, dass die Literatur nicht mehr als Ort der kritischen Auseinandersetzung mit Gesellschaft
ist. Ich muss auch sagen, also ich habe auch den Eindruck, ich habe auch ein paar Interviews mit eben Schriftstellern, die fürs Theater schreiben, gelesen, dass die Literatur auch an sich wesentlich mehr der Ökonomie untergeordnet wird und dass das Theater da noch einen gewissen Freiraum einnimmt, das noch ein bisschen mehr die Möglichkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil es auch noch einen anderen Spielraum hat, was die Effizienz quasi und die Vermarktbarkeit der Literatur betrifft. So. Es war ganz interessant, weil es wohl, also es gibt zum Beispiel in Dortmund gibt es das Fritz-Hüser-Institut für, wie heißt es, für deutsche und ausländische Arbeiterliteratur. Und die machen auch jetzt gerade im April ein Symposium zum Thema Arbeit und Literatur. Wobei sie mir da auch am Telefon gesagt haben, dass sie tendenziell das eher in der Theaterlandschaft sehen, in der neuen Literatur und vor allem auch dann eher in dem Bereich New Economy, in Banken, in der Wirtschaft und damit schon eine sehr große Veränderung zur Arbeiterliteratur, wie sie mal früher war, auftritt. Ich habe jetzt einfach mal...
Also das heißt, das Thema der New Economy Werke ist nicht die Situation der Arbeiter, sondern marktwirtschaftliche Zusammenhänge?
Es ist schon, aber es ist halt nicht der Arbeiter, sondern es ist halt der Banker. Also es ist ein Abstand von der Industriearbeit, es ist ein Abstand von den, es geht nicht um Fließbandarbeit, sondern es geht tatsächlich um eine Ideologie in Managerbereichen zum Beispiel. Also viel. Ich habe jetzt auch nicht den kompletten Überblick, aber ich habe auch mal zwei Theaterstücke jetzt exemplarisch rausgesucht. Das eine ist von Katrin Röckler, Wir schlafen nicht. Und das ist ganz interessant, weil sie den Text hergestellt hat nach mehreren, also ich glaube es waren 30 mehrstündige Interviews mit Managern und Unternehmensberatern und so weiter und hat aus deren direkten Interviewtexten das Stück zusammengeschnitten, was dem natürlich nochmal einen sehr dokumentarischen Charakter gibt und aber auch den Realitätscharakter bestärkt. So. Und bei ihr taucht sehr, sehr deutlich auf so ein Prozess, in dem die Arbeit quasi internalisiert wird, indem auch der Mensch an sich sich einer Ökonomisierung unterwirft. Und das taucht sehr stark darin auf, dass es in ihrer Sprache und auch in der Sprache von den Menschen, die sie dort interviewt hat, sich ein schon sehr nervtötendes Vokabular aus der Wirtschaft und so einfach breit gemacht hat. Die reden auch über sich selber in einem Vokabular, das eigentlich meines Empfindens nach in der Persönlichkeitswahrnehmung nicht unbedingt was zu suchen hat. So.
Ja, also sich selbst als Humankapital empfinden.
Ja. Also wo man auch anfängt, sich zu fragen, wenn sich ein solcher Sprachgebrauch in die Eigenwahrnehmung so deutlich einschleicht, das hat ja auch was zu sagen über den Selbstbezug. So. Und es ist auch, es kommt sehr deutlich eine große Entfremdung raus. Und es ist ganz interessant, sie sagt in Interviews, spricht sie davon, wir würden in einer arbeitsbesessenen Gesellschaft leben. Und Arbeit hätte schon sowas wie einen Fetischcharakter sozusagen und wäre wohl, sie meinte auch, dass für sie sehr interessant war, sich gerade in dem Stück jetzt damit zu beschäftigen, was aus Menschen wird, die wirklich sich so sehr über ihre Arbeit identifizieren, für die das der eigentliche und einzige Sinn ist. Und ja, ich habe gedacht, ich lese mal eine kurze Passage vor, das ist der Epilog, gesprochen von der Praktikantin, also es spielt auf einer Messe und da reden mehrere Figuren und das ist jetzt eben von der Praktikantin der Schlusssatz sozusagen. Du denkst dir, meine Güte, das kann doch gar nicht sein. Und jetzt nochmal 100 Leute. Du weißt, ein gewisser Prozentsatz, der geht in den Vorruhestand, geschenkt. Die meisten Leute finden es nicht so furchtbar schlimm, aber es ist nicht die absolute Höchststrafe, nicht zu arbeiten. Andere sind mobil, die finden was Neues. Aber es ist trotzdem nicht so leicht, einfach mal 300 Leute rauszuschmeißen. So kocht man sich die Dinge für sich runter. So unter dem Motto, der dreifache Familienvater, der dann ohne Lohn und Brot dastehe, den gäbe es ja doch eher nicht. Oder zumindest relativ selten. Man würde die ja auch nicht zu Gesicht bekommen. Sicher, es wäre schon schwieriger, wenn man es jedem Einzelnen selber sagen müsse. Aber letztendlich sei man ja auch dabei, die Arbeitgeberfront zu bewaffnen. Das heißt, den Taschenrechner rauszuholen und los geht's. Ja, letztendlich sei man eben dabei, der Arbeitgeberfront genügend Munition zu bieten. Ordentliche Kaliber, wie dieses Argument Tod oder Leben. Das verstünden immer alle gleich. Auch der Betriebsrat. Das sei immer das beste Argument. Also, wenn man gewisse Maßnahmen nicht machte, dann müssten eben alle gehen. Nein, meistens gingen die Leute dann weniger aus moralischen Gründen, sondern weil der Lifestyle sie total ankotzt. All das Short Sleeping und Quick Eating und diese ganzen Nummern. Und das Hotelgeschlafe, das Business Class Gefliege, das First Class Gewohne. Irgendwann könne man das alles nicht mehr sehen. Aber auch diese ewige Wachstumslogik, die man irgendwann gegen sich selbst anwende. Was nämlich interessant ist, jetzt beim Lesen vermutlich aufgefallen, die reden auch alle in indirekter Rede über sich selber. In indirekter Rede und im Konjunktiv, was ja auch diesen Prozess von der Entfernung von sich selber nochmal sehr verdeutlicht. Ein anderes gutes Beispiel ist René Polisch. Bei dem sind eigentlich auch in fast allen Stücken, die ich jetzt so gesehen habe, ist Arbeit ein Thema. Ich habe jetzt genauer angeguckt WWW Slums. Das ist eigentlich sowas wie eine Soap fürs Theater. Also gibt es auch in mehreren Folgen, wurde auch in mehreren Folgen aufgeführt. Und hat so gut wie keine Handlung und eigentlich fällt auch da als allererstes die Sprache auf. Also das ist eine Sprache, die auch komplett durchsetzt ist von diesem Wirtschaftstechnologie-Vokabular, wo die Figuren davon reden, ihre Emotionen downzusizen und ihre Realität abzugraden oder deregulierte Gefühle zu fühlen, wo also ganz, ganz massiv so ein Wirtschaftsding Einlass findet in die persönliche Wortwelt und auch in die persönliche Lebensgestaltung so. Und Polisch hat auch in einem Interview gesagt, die Fabrik hat sich in uns verflüssigt. Marketing ist zu unserer zweiten Natur geworden. Was witzig ist, weil ich habe mal Arbeit bei Amazon eingegeben, um zu gucken, was so rauskommt. Und hatte es waren 10.005 Treffer. Davon war unter den ersten 100 kein einziger Roman, sondern eine Riesenreihe von Lebensratgebern. Und da war zum Beispiel auch ganz am Anfang schon eins dabei, das nennt sich Selbst-PR, Klappern gehört zum Handwerk. Und die Kurzbeschreibung sagt dann, die Vermarktung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist eine notwendige Voraussetzung des Erfolgs. Wo man genau diese Grenzverwischung zwischen wer bin ich als Privatperson und wer bin ich, wenn ich mich verkaufe, so irgendwie ziemlich gut rauskommt. Und ja, Polish nimmt auch noch Bezug auf so Sachen wie die Arbeit im Sozialen, also die Nicht-Lohnarbeit, wo seine Figuren auch sagen, so Sachen wie, wenn dein Gesicht zu Hause arbeitet, wird es von der Ökonomie einfach nicht gewürdigt. Das heißt, sie empfinden das, was sie an Arbeit als Privatpersonen tun, ihre und auch ihre Kinder großziehen, eine Familie führen, als was in der heutigen Arbeitswahrnehmung überhaupt keinen Eingang mehr findet.
Also da haben wir wieder diese Diskrepanz, ja. Lohnarbeit, Eigenarbeit, die Wertung, die nicht stattfindet, der Eigenarbeit.
Ja, also die eine Figur nennt es dann, ich kann das gerade mal vorlesen, als soziale Dimension kann ich nichts produzieren. Ich erfülle hier nur irgendein Konzept von Entwicklungsarbeit. Ich bin irgendwie nett zu meinen Kindern und sehe ihnen beim Aufwachsen zu und mache außerökonomische Arbeit. Und jetzt will ich lieber was hier draußen produzieren. Also das ist... Er greift sowieso in dem Theaterstück sehr, sehr viele verschiedene Facetten von dieser Entwicklung auf und auch zum Beispiel Geschlechterdifferenzen in höher bezahlten Jobs. So. Das heißt, es ist ein sehr vielschichtiger Umgang damit. Ich hatte auch insgesamt den Eindruck, dass bei den Stücken dieser gemeinsame Nenner Selbstverlust, Identitätsverlust und übermäßiger Identifikation mit Arbeit eine Rolle spielt. Ich habe dann nochmal weitergeguckt, eben irgendwie einfach in der großen Buchhandlung, ob sich noch irgendwas auftut, und bin noch auf einen Roman gestoßen, der eigentlich ganz interessant klang am Anfang. Das nennt sich Die Lebenspraktikanten und ist von Nicola Richter. Und der Klappentext, ich lese den mal kurz vor. Sie sind professionelle Lebenspraktikanten mit mehreren Visitenkarten. Sie sind flexibel durch und durch, erfinden sich täglich neu. Sie suchen Jobs und Praktika, knüpfen Kontakte und Netzwerke, wechseln ständig den Aufenthaltsort und leben provisorisch. Sie sind Meister der Anpassung an eine Gegenwart, in der man leichter einen neuen Partner findet als einen Job. Die Welt steht ihnen offen. Sie sind wach und beweglich, hungrig und kreativ. Sie sind behütet aufgewachsen, bestens ausgebildet, mobil, mehrsprachig, ideologisch unverdorben und informationstechnisch auf dem neuesten Stand. Sie sind bereit und bestens gerüstet, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Sie leben auf Probe, vermutlich für immer. Also es war so ziemlich das einzige Buch, was ich so in Romanform gefunden habe, was sich mit dem Thema Arbeit beschäftigt. Ich finde es ziemlich unspannend geschrieben und auch an sich als Geschichte recht flach, aber... Immerhin ist es eine Neuerscheinung.
Also Arbeiterliteratur ist die Literatur aus der Vergangenheit, und die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Problem Arbeitsmarkt findet im Theater statt.
Also kann man zusammenfassend sagen. Also vom Grundeindruck kam das schon so rüber. Ja.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Ein sehr interessanter Beitrag. Gibt viel her, vor allem auch für den nächsten Beitrag, den wir hören, zur Entgrenzung der Arbeit. Da finden wir gleich viele Parallelen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle erstmal ein Lied.
Genau, spielen wir noch ein Ernst Busch-Stück über die Bergarbeiter. Das düstere Klopfen.
Lied der Bergarbeiter. Wir graben unsere Gräber, wir schaufeln selbst uns ein. Wir müssen Totengräber und Leich in einem sein. Nur lustig eingefahren, geh fort, wem's nicht gefällt, sind andere da in Scharen. Es geht ums Geld, ums Geld. Verkrümmt, verdreckt, zertreten, was kommt ihr nicht herein? Der Pfarrer wird schon beten, wenn unsere Kinder schreien. Die Zeit muss sich erfüllen, wir Toten wachen auf, doch nicht in weißen Höhlen, schwarz kommen wir herauf. Und fahren aus den Gruben, hohläugig und zerfetzt, den Herrn in ihren Stuben vergeht das Lachen jetzt. Da wird nicht abgestrichen die Leben, die ihr stahlt, die werden wahr beglichen. Einmal wird voll
nach Ernst Busch, Ja, Ja. Und jetzt geht es weiter, und zwar mit der aktuellen Ausgabe West End, Dezember 2005, erschienen Entgrenzung der Arbeit. Und in Bezug darauf, auf den Text von Hermann Kossüber und Stefan Vosswinkel, Entgrenzung der Arbeit von der Entpersönlichung zum permanenten Selbstmanagement, habe ich mit Hermann Kossüber ein Interview geführt. Hermann Kossüber ist Industriesoziologe und hat Philosophie und Soziologie in Frankfurt studiert und 1977 promoviert. Er arbeitet in der Zwischenzeit seit 1995 am Institut für Sozialforschung. Seine Forschungsschwerpunkte sind eben Arbeits- und Industriesoziologie, Wissenschafts- und Technikforschung, Wissens- und Kultursoziologie, Geschichte und Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften, interpretative Methoden der Sozialforschung. Und er arbeitet jetzt gerade auch an Forschungsprojekten wie zum Beispiel Entscheidungsverhalten von Führungskräften aus Energietechnik und Energiewirtschaft, Innovation, Vermarktlichung und institutionelle Garantien, neue Anforderungen an Management, Belegschaft und Interessenvertretung. Dann könnte man noch einige Publikationen nennen. Einmal wissensbasierte Selbststeuerung, die Wissensgesellschaft als arbeitspolitisches Kontrollszenario in Wilfried Konrad, Wilhelm Schumm erschienen 1999. Der Preis der Anerkennung von der tayloristischen Missachtung zur strategischen Instrumentalisierung der Subjektivität der Arbeitenden in Ursula Holtgräfe erschienen, Anerkennung in Arbeit, Konstanz 2000. Und die letzte Veröffentlichung, Perspektiven industriesoziologischer Forschung am Institut für Sozialforschung in den Mitteilungen des Hefts. Und in Bezug auf den Schwerpunkt Entgrenzung der Arbeit, Stichwort Entgrenzung der Arbeit, gehen Stefan Vosswinkel und Hermann Kossüber in ihrem Beitrag davon aus, dass es eine Differenzierung geben müsse der Rede von Entgrenzung, und zwar in Bezug auf das Phänomen, dass man zwischen zeitlicher, räumlicher, sachlicher, sozialer und sinnhafter Entgrenzung unterscheiden muss. Zugleich erinnern Sie daran, dass der Kapitalismus von Anbeginn eine sich beständig revolutionierende Wirtschaftsordnung verkörpert, die immer wieder Grenzen niederreißt und neu errichtet. In diesem Sinne sollte die Entgrenzung von Arbeit auch nicht als Symptom einer Entdifferenzierung der Gesellschaft verstanden werden. Und in Bezug auf den Begriff der Arbeit, wie er sich aus der industriesoziologischen Perspektive verändert hat, steigen wir in das Gespräch mit Hermann Kosshüber ein.
Es gibt ja eine ganz verblüffende Entwicklung. Zunächst hat er nach 68 und in diesem ganzen Zusammenhang des politischen Aufbruchs die Industriesoziologie in den 70er und frühen 80er Jahren noch neue Beachtung gefunden und gerade auch eben Themen von, die sozusagen mit Emanzipation von Arbeit zu tun hatten, Kritik an Arbeitsteilung, an Entqualifizierungsprozessen. Und dann zu Beginn der 80er Jahre schien plötzlich der Industriesoziologie nicht der Gegenstand abhanden zu kommen, aber sozusagen im Zusammenhang mit André Gauss, Adieu au Proletariat und der Thesen so zum Ende der Arbeitsgesellschaft musste die Industriesoziologie sich neu positionieren. Sie hat das eher so in die Richtung getan, dass als Bindestrich Soziologie sich, wenn man so will, professionalisiert hat, Forschung im ganzen Umkreis Humanisierung der Arbeit unternommen hat, aber eigentlich sich nicht mehr so richtig zugetraut hat, aus einer Analyse von gesellschaftlichen Arbeitsprozessen so einen Blick aufs gesellschaftliche Ganze zu machen, wie das eben noch nach 68 wieder versucht worden war. Und das Verblüffende ist eigentlich, dass trotz dieser Abgesänge auf die Arbeitsgesellschaft und auf das Proletariat eben das Thema Arbeit gegenwärtig und also schon seit Jahren eine zunehmende Bedeutung gewinnt, wenn auch in einer anderen Weise, als das damals in den 70er Jahren erhofft wurde. Also gerade unter Bedingungen von Arbeitslosigkeit und Umstrukturierungsprozessen der gesamten Wirtschaft wird es für die Lebensführung doch unverzichtbar, einen Bezug zur Arbeitssphäre zu haben. Arbeit wird zunehmend doch als eine wichtige Anerkennungsquelle, die nicht ersetzbar ist, einfach durch Transferleistungen empfunden. Und damit geht aber auch eine neue Thematisierung von Arbeit einher. Also man fragt auch stärker, was bedeutet Arbeit für die Lebensführung? Und das Thema Arbeit ist also nicht beschränkt auf die Analyse, sagen, des tayloristischen Arbeitsplatzes in einer mechanisierten Fabrik, sondern es wird jetzt sozusagen in einem breiteren Rahmen ins Visier genommen. Und gleichzeitig ist eben festzustellen, dass alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche mit dem Begriff Arbeit in Zusammenhang gebracht wurden, bei denen das früher gar nicht so nahe gelegen hat. Einerseits die Frauenbewegung, die darauf bestanden hat, dass eben auch im Haushalt Arbeit stattfindet, die möglichst auch bezahlt und anerkannt werden sollte und nicht einfach so stillschweigend als Reproduktionsarbeit vorausgesetzt wird. Andererseits haben sich aber auch so semantische Praktiken eingespielt, dann auch von Beziehungsarbeit zu sprechen, von Trauerarbeit, von Erziehungsarbeit. Also jedwede Art von Aktivität glaubt sich mittlerweile dadurch adeln zu müssen, dass sie sich eben als Arbeit bezeichnet. Auch das Vereinsleben ist da jetzt eben Bürgerarbeit. Und wenn man daran zurückdenkt, dass Arbeit ja ursprünglich mal eher so eine Restkategorie war für die Tätigkeiten, denen irgendwie eine gesellschaftliche Anerkennung versagt blieb, ist es doch erstaunlich, dass jetzt umgekehrt der Bezug zur Arbeit einfach die Basis für die Wertschätzung von sozialen Aktivitäten wird.
Mhm. Ja, da könnte man, also die Bedeutung von Arbeit ist sozusagen, ist in dem Sinne eine Bewährungsinstanz für die menschliche Existenz geworden. Das ist sozusagen universal, auch in Bezug auf den Begriff der Arbeit zu sehen. Und das steht im Zusammenhang dann eigentlich mit dem, wie eben diese Entgrenzung eigentlich stattfinden, dass Arbeit sich in dem Sinne entgrenzt hat, dass man von Beziehungsarbeit, Familienarbeit und so weiter sprechen kann. Kann man denn dann immer noch davon sprechen, dass Arbeit eine Bewährungsinstanz ist der menschlichen Existenz, trotz der Entgrenzung?
Mein Arbeitsvollzüge können ja scheitern. Also man stellt etwas her und es gelingt nicht. Man versucht etwas zu leisten und landet bei einem Fehlschlag. Aber radikaler noch ist ja mittlerweile es zu einem Merkmal von Bewährung geworden, überhaupt Arbeit zu finden, also im Sinne von Erwerbsarbeit und nicht von irgendwelchen Aktivitäten, die dann so im Bereich der Bürgerarbeit angesiedelt werden. Das heißt, die eigentliche Anstrengung muss sich schon mal darauf richten, ein Arbeitsverhältnis zustande zu bringen. Und das tritt nochmal sagen als entscheidende Hürde davor, dann sich dann innerhalb dieses dann zustande gekommenen Arbeitsverhältnis beruflich zu entfalten und eben sich in der Ausführung einer Aufgabe zu bewähren. Also diese Bewährungsthematik verschiebt sich. Und wenn man es etwas überzeichnen wollte, dann müssen die Leute im Grunde schon dafür bezahlen, überhaupt Arbeit zu bekommen und nicht umgekehrt eine Bezahlung dafür erhalten, dass sie eben eine Arbeit leisten. Und in einer Situation, in der immer mehr Vorleistungen erforderlich sind, um überhaupt ein Arbeitsverhältnis eingehen zu können oder um die Beschäftigungsfähigkeit, die Employability zu sichern, gibt es natürlich dann eine Verhandlungskonstellation, die die Seite des Unternehmens ganz stark begünstigt. Oder wenn es nicht das Unternehmen ist, dann den Auftraggeber. Denn wir beobachten ja auch zunehmend, dass Menschen nicht mehr im Rahmen sozusagen eines institutionellen Lohnverhältnisses arbeiten, sondern als Freelancer arbeiten, als Ich-AGs, als Auftragnehmer und dann in einer nicht geringeren Abhängigkeit stehen, ohne dass sie eben sagen, den Schutz der Arbeitnehmerrechte damit verknüpft hätten.
Und in dem Text wird dann von drei Faktoren in dem Sinne gesprochen, nämlich der zeitlichen, räumlichen und sachlichen Entgrenzung von Arbeit, die eben damit zusammenhängt, dass es eben diese zusammenhängen, dass der Arbeitsbegriff selbst sich eben entgrenzt hat. Und diese zeitliche, räumliche und sachliche Entgrenzung wird dann eigentlich verbunden mit den Phänomenen in Arbeitsmärkten, die dann eigentlich unter den Gesichtspunkten von Networking und Employability, also neue Anforderungen sozusagen an Subjekte, Kompetenzen, Erfahrungen und so weiter, Kenntnisse und Kontakte zu entwickeln zum Beispiel, dann gesetzt werden. Wie steht diese Verschiebung, also der zeitlichen, räumlichen und sachlichen Entgrenzung von Arbeit, wie steht das im Zusammenhang mit der Subjektivierung eigentlich, der Subjektivitätsthese, die sich verändert hat im Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine Subjektivität, die es im Fordismus gegeben hat?
Ja, in Bezug auf die Subjektivitätsthese lag sozusagen der Skandal des Fordismus darin, dass die Person der Arbeitenden von ihrer Arbeitskraft getrennt wurde. So verdrehte sich im Postfordismus die Problemlage. In der Zwischenzeit versuchen oder besteht der gesteigerte Anspruch der Arbeitenden darin, ihre Subjektivität in die Arbeit einzubringen. Sie werden nun kombiniert mit den neuen Anforderungen der Unternehmung an die Arbeitenden, ihre Arbeit eigenverantwortlich unternehmerisch selbst zu organisieren. Deshalb kann man dann zum Beispiel von einem Arbeitskraftunternehmer sprechen, denn hier gibt es eine neue Strategie der betrieblichen Vernutzung von Arbeitsfähigkeiten. Und wir werden jetzt weiter sprechen über die funktionale Differenzierung und das Geschlechterverhältnis.
Die Eingrenzung der Arbeit, wie sie für den Fordismus kennzeichnend war, bezeichneten auch normativ-kommunikative Grenzen. Sie bestimmten, was legitimerweise erwartet werden konnte und woraufhin Interessen formuliert wurden. In diesem Sinne bezeichneten sie die Grenzen des Systems Arbeit, nämlich als Grenzen eines normativen, durchwirkten Kommunikationssystems. Kommunikationssysteme differenzieren sich gegenüber anderen dadurch aus, dass sie bezeichnen, was in ihrem Code nichts zur Sache tut, wogegen das System also indifferent bleiben kann, aber zugleich auch, wofür das System exklusiv zuständig ist. Dementsprechend wurde Arbeit durch die Erwerbsarbeit zum Zwecke des Gelderwerbs im Wirtschaftssystem definiert. In der Familie fand also keine Arbeit statt. Anforderungen der Familie waren, am Werkstor zurückzulassen. In der Arbeit durften sie keine Rolle spielen. Aber umgekehrt war auch die Familie so weit ausdifferenziert, dass Ansprüche der Arbeit an der Wohnungstüre zurückgelassen waren. Denn samstags gehört Vati mir. Die zeitliche, soziale, sachliche, räumliche und sinnhafte Eingrenzung der Arbeit im Fordismus entsprach mithin einer normativ-kommunikativen Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Wertsphären. Oder in anderer Terminologie Teilsysteme. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Das ist gewissermaßen autopoetische Codes, die anzeigen, was nicht zusammengehört und nicht zusammenwachsen soll.
So, jetzt geht es weiter mit Hermann Possiber, der auf diese Fragen antworten will.
Aus soziologischer Perspektive.
Ja, es gibt immer weniger so die Biografie, die eben erstmal in der Familie, dann im Schulsystem stattfindet, dann abgeschlossen ist und dann in eine Erwerbsphase einmündet, sondern diese ganzen Forderungen nach lebenslangem Lernen bedeuten ja auch, dass sagen, Weiterbildungsaktivitäten permanent werden. Anstrengungen, die auch sagen, an die Beschäftigten sich richten und nicht nur an die Unternehmen. Und da werden einfach so alte Grenzen doch ein Stück weit niedergelegt. Auf der anderen Seite, wenn man das idealtypisch sagt, früher waren Selbstverwirklichungsziele ja mit der Arbeit nicht zu verknüpfen, außer man hatte irgendwie eine gehobene professionelle Tätigkeit. Aber sagen, für die normale Industriearbeit war das nicht vorgesehen. Mittlerweile ist es so, dass auch für einfache Tätigkeiten im Angestelltenbereich plötzlich vom Management der Slogan kommt, Selbstverwirklichung in der Arbeit, Selbstentfaltung in der Arbeit. Das ist sehr sympathisch, bedeutet aber auch, dass eben jetzt die an die Arbeit höhere Erwartungen gerichtet werden. Und wenn man sich eben in der Arbeit selber entfaltet, dann ist es natürlich unplausibel, wenn man sagt, um 5 Uhr ist Feierabend oder ich muss mit meinen Kräften haushalten. Und das hat möglicherweise natürlich auch für Männer und Frauen unterschiedliche Auswirkungen. Also diese Bereitschaft, diesen Präsenteismus, der sich dann abzeichnet, dass man eben bei Bedarf eben auch mal 10 oder 12 Stunden im Unternehmen ist. Das kann man halt nicht mit jeder Art von Familienleben verbinden. Und in dem Augenblick, wo dann das Unternehmen sozusagen Familienqualitäten gewinnt und Dinge, die früher eher der Reproduktionssphäre angesiedelt werden, die es auch noch an sich zieht, wird es aber irgendwie schwieriger, auch darauf zu bestehen, sagen, gegen die Anforderungen des Unternehmens Grenzen zu setzen. Das ist eben die Kehrseite dieser Möglichkeiten, sich stärker mit den eigenen Tätigkeiten zu identifizieren. Da meine ich aber jetzt nicht, dass es darum geht, eine Bilanz zu machen, dass es jetzt schlimmer oder es ist alles sehr viel besser, sondern einfach, das sind neue Auseinandersetzungen, in die jetzt sagen Unternehmen und die Beschäftigten reingeraten. Und das Schwierige ist eben, da hilft quasi der Tarifvertrag nicht oder da hilft auch an das, was sozusagen ein Betriebsverfassungsgesetz ist oder das, was sozusagen seitens des Betriebsrats dann an Mitspracherechten besteht. Das greift dann nur noch beschränkt und zum Teil gelingt es den Unternehmen dann auch die Beschäftigten direkt gegen den Betriebsrat zu mobilisieren. Der Chef hat so eine Politik der offenen Tür, sagt, Sie können gleich zu mir kommen, Sie müssen nicht erst zum Betriebsrat und aber dann wird es eine schöne Kultur der Informalität erzeugt, die es dann aber auch schwer macht, weil Bedarf sagen, nein, mit mir nicht.
Ja, klar.
Und überhaupt verlagern sich, sagen dann, die ganzen Konflikte und Aushandlungsprozesse in einen Bereich, wo es so formelle Mitsprachen eigentlich nicht gibt. Also die gibt es natürlich bei Akkord und bei Überstundenregelungen, aber in dem Augenblick, wo das alles sozusagen von dieser Formalisierung wegkommt, dann brechen ein Stück weit auch die Hebel sagen der alten Interessenpolitik weg und das ist eine Schwierigkeit dann.
Ja, um auf die Entgrenzung und Redifferenzierung zu kommen, da wäre es, würde ich gerne besser verstehen, wie man von Entdifferenzierung dann sprechen soll. Also weil eben die, oder ob möglicherweise, wenn sich eben Freizeit, Familie, Raum zeitlich ineinander übergehen, als auch Arbeit, muss man in der Hinsicht von Entdifferenzierung sprechen?
Ja, wenn also das Unternehmen noch sagen, der Raum wird, in dem quasi familiale Beziehungen dann auch gepflegt werden, wenn, was weiß ich, um da die Teamfähigkeit zu stärken, dann die Mitglieder des Teams irgendwie einige Tage dann in den Westerwald geschickt werden, wo sie dann irgendwie allesamt mit einem Schweizer Messer bewaffnet dann ein Survival-Training machen und dabei erfahren, dass es eben auf die Gruppe ankommt und dass sie als Einzelkämpfer keine Chance haben. Das sind ja alles Dinge, die weit über sagen, das beruflich-fachliche hinausgehen. Und in dem Augenblick, wo dann auch Versuche gemacht werden, also das private Leben der Beschäftigten sagen, mit ins Unternehmen reinzubringen, das ist von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Ich war mal mit Studenten bei SAP. Yeah. Die kriegt man so vorgeführt, wie man da lebt, wenn man als junger Informatikabsolvent dort ankommt. Und man muss natürlich 2 Jahre warten, bis man dann den 5er BMW gestellt bekommt. Aber es ist jedenfalls so, innerhalb dieser ganzen SAP-Burg gibt es tausende von Sportstätten, von Clubs, von Treffen, von Möglichkeiten, sich informell zu begegnen. Auch sagen so der Partnerschaftsanbahnung. Und es gibt also quasi gar kein
Campus.
Es gibt quasi gar kein Erfordernis mehr, aus dem Unternehmen herauszugehen, nur weil man essen gehen will, weil man mit jemandem reden will, weil man irgendwie sportlich fit bleiben will. Und nun klar, wenn jemand 14 Stunden am Tag in einem Projekt gerade mal arbeitet, der schafft das dann auch nicht mehr, das eigenständig zu organisieren. Und ich will jetzt nicht annehmen, dass die Mehrzahl der Beschäftigten sagen, in der Weise lebt oder höchstens nur phasenweise lebt, aber es bilden sich dann Strukturen heraus, die tatsächlich so diese Trennung zwischen Arbeit, Freizeit, Familie, Weiterbildung, Freundschaften und so weiter dann doch durchbrechen. Und ich meine, es gibt keine Garantie, dass man sich mit den Kollegen anfreundet, aber man hat irgendwann ganz bestimmt keine Zeit mehr, die alten Freunde zu treffen. Ja? Also dann hat man entweder im Unternehmen welche oder man hat gar keine mehr. Und das heißt dann schon, dass da eine Entdifferenzierung stattfindet. Was wir aber in dem Artikel vor allem sagen müssen, ist, dass jetzt das einzelne Individuum gleichsam schauen muss, wie es diese unterschiedlichen Anforderungen zusammenbringt. Also es muss quasi so Schnittstellenmanager werden. Es ist nicht mehr sagen, durch bestimmte gesellschaftliche Institutionen und bestimmte Rituale einfach so organisiert, jetzt ist man fertig mit der Ausbildung, jetzt ist man im Beruf, jetzt ist man verheiratet, jetzt ist das und jetzt ist das, sondern man muss möglicherweise unterschiedlichen Anforderungen gleichzeitig entsprechen und wie man das macht, ohne völlig unter die Räder zu kommen und wie man die Anforderungen gegeneinander ausbalanciert, da ist man dann eben als unternehmerisches Subjekt gefordert.
Ja. Und das ist dann unter Interpenetration zu verstehen, dieses sich überlagende und ausdeutende.
Ja, Interpenetration wäre zunächst mal, dass sich diese Handlungsbereiche einfach wechselseitig durchdringen und also es immer weniger so ist, dass man sagt, also hier ist die Fabrik und dort ist das Privatleben. Und nur bedeutet diese Interpenetration nicht etwa so einen allgemeinen Entdifferenzierungsprozess, sondern es gibt nach wie vor subsystemspezifische Anforderungen, die auch mit denen anderer Subsysteme kollidieren können. Und dann ist eben das Individuum gefragt, da das ins Verhältnis zu setzen. Hm. Und das ist gleichsam kein Problem mehr des Unternehmens, sondern dass etwa über Tarifverträge sich gebunden hat, irgendwie bestimmte Belange eben der Freizeit der Familie zu berücksichtigen, sondern jetzt ist eben das managende Subjekt die Instanz, die schauen muss, wie es da mit der Gleichzeitigkeit von kollidierenden Beanspruchungen und auch eigenen Zielen, die sie ja auch in verschiedene Richtungen richten mögen, also wie ist das balanciert.
Ja, genau. Und das ist dann sozusagen die Subjektivierung als Zwang zu permanentem Selbstmanagement. Und das heißt, die Aufgabe der Subjekte ist dann eben, die Grenzen zu managen. Und
steigen wir jetzt in die Diskussion ein. Wir haben jetzt schon mehrfach irgendwie gesagt, schnell raus, hier wollen wir drüber sprechen, da auch, da auch, da auch. Also Selbstmanagement, großer Punkt, Selbstmanagement, Selbstorganisation, Schnittstellenmanager. Also der Mensch wird, also wir haben jetzt eine schöne Überleitung von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Wir sind heute in einer Wissensgesellschaft und die Arbeitsform in der Wissensgesellschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, geht zu der Entgrenzung der Arbeit, dass nämlich einzelne Menschen, einzelne Arbeiter Schnittstellenmanager in ihrem Leben werden. Dass alles verschwimmt, Emotionalität, Familie, Arbeit, diese ganzen Sachen werden gemischt.
Und es ist ja nun tatsächlich wirklich spannend, dass das genau, also ohne die Theorien zu kennen, greift das so viel von dem auf, was ich in der literarischen Bearbeitung des Arbeitsthemas gelesen habe. Also das ist, da kehren so viele Motive wieder, wie eben zum Beispiel das Selbstmanagement oder auch die Gestaltung der Freizeit angebunden an die Arbeit und so. Das ist also sehr interessant, wie sich das gegenseitig aufgreift. So.
Wollen wir da ein bisschen Wertung reinbringen? Ist das in der Industriesoziologie negativ konnotiert, dieses Selbstmanagement? Ist dieser steigende Anspruch an den Einzelnen, ist das auch ein Stressfaktor? Wie wird es negativ oder wird es positiv gesehen?
Ich würde sagen, das ist ambivalent und wird eher über den Begriff der Paradoxie versucht zu erklären. Dazu gibt es zum Beispiel eine Studie, ein Forschungsprojekt von Axel Honneth und Martin Hartmann, Paradoxien des Kapitalismus. Und da geht man eigentlich davon aus, dass diese Paradoxien sich als paradoxale Widersprüche äußern, die dann auch die Handlungsbezüge der Menschen betreffen, aber das ist in dem Sinne ein Versuch, eine bestimmte Kritikform eigentlich neu zu entwickeln.
Das ist ganz interessant, weil es in der Literatur jetzt von meinem Leseeindruck ziemlich eindeutig negativ konnotiert ist. Also da geht es immer einher mit einem Selbstverlust, mit dem Verlust vom Zugang zur eigenen Gefühlswelt, mit einem Verschwimmen von Grenzen, wo man sich in der Wirtschaftlichkeit selbst definiert, die eigentlich nicht angemessen ist für das emotionale Ich, für das alltagslebende Ich, so, wo das irgendwie eine Bedrohung ist.
Also das heißt, in der Literatur kommt stark dieses Unwort des Humankapitals zum Tragen, also dass dieses sich komplett verkaufen an den Kapitalismus.
Und sich deplatziert fühlen, weil man sich dann nicht mehr privat einordnen kann, weil man sich eben nicht zurechtfindet an den Schnittstellen, so, weil man das eben offensichtlich dann doch nicht so erfolgreich managen kann und eben das Aussteigen können fehlt. Also die Möglichkeit, das mal vor der Haustür zurückzulassen und eben nicht überall mit hinzuschleppen, wie man sich vermarktet, wie man, ich merke das bei mir. Also wenn ich drüber nachdenke, wie ich meinen Lebenslauf gestalte und wie ich bei allem, was ich mache und tue, immer auch im Hinterkopf habe, dass ich hinterher irgendwann mal einen Job finden muss mit einem Studiengang, der das erstmal nicht so super einleitet. Und ja, da verwischen Grenzen, die irgendwie bedrohlich sich anfühlen können, denke ich mir.
Also ich sehe gerade in dieser Entgrenzung beziehungsweise in dieser, ja, in diesem Schnittstellenmanager oder in der Selbstorganisation auch Chancen, weil ich mir vorstellen kann, wenn man in so einer Arbeitswelt einen guten Stand hat, dann kann man natürlich unheimlich kreativ sein und seine Kreativität voll ausleben, wenn man einen guten Stand hat. Aber ansonsten ist man natürlich darauf angewiesen, alles zu nehmen, was man kriegen kann. Und vielleicht kann man das erklären am Beispiel von Menschen, die selbstständig arbeiten, die nämlich sich ständig am Suchen sind, neue Jobs zu kriegen oder neue Aufträge zu kriegen, da natürlich unheimlich kreativ sein können, aber das natürlich ein Fulltime-Job ist ohne Pause und ohne Arbeitszeiten.
Ja, das sind da halt diese neuen Management-Anforderungen, dass man in einer konnektionistischen Welt lebt. Und das bedeutet in dem Sinne, dass man, weiterhin an neuen Projekten partizipieren zu können, Aufträge zu bekommen, eine hohe Kontaktfähigkeit haben muss. Und das sind natürlich auch höhere Anforderungen dann an das Selbst. Und da sind dann zum Beispiel Boltanski und Schapello sehr, die über den neuen Geist des Kapitalismus geschrieben haben, sehr kritisch, indem sie sagen, dass das eben auch Beunruhigung und Misstrauen erzeugt, weil eben die menschlichen Eigenschaften selbst vermarktet werden müssen. Und da treten sozusagen die, und der Kapitalismus ist in der Lage, sozusagen Gerechtigkeits- und Emanzipationsfragen und auch Authentizitätsfragen dann zu integrieren in dieses Persönlichkeitsbild, das dieser Kapitalismus erfordert. Das würden Honneth und Hartmann auch kritisieren. Die Industriesoziologie hat da noch eine andere Perspektive, weil sie nämlich auch zeigen kann, diese Anforderungen in Unternehmen, die erhöhen die Subjektivität der Mitarbeiter, insofern, dass diese Mitarbeiter auch an Autonomie gewinnen, indem sie ihre Grenzen selber bestimmen können.
Wobei, was ich sehe, da kommt ja immer noch als zusätzlicher Faktor dann die Arbeitssituation hinzu. Weil die Eigenverantwortung und dieses Optimieren auch seiner Persönlichkeit und seiner Skills auch in der Hinsicht ist ja dann nochmal durch den Druck und die Bedrohung von so einer Atmosphäre, die da heißt, ich könnte jederzeit wegrationalisiert werden. Ich habe meinen Job nicht sichern. Das ist alles auch eine Sache, was ja auch einen Stress produziert. Wenn der Anspruch gestellt wird, kann das natürlich, wie du gesagt hast, zu einer Kreativität und zu einer höheren Entfaltung werden. Aber es kann in dem Augenblick, in dem dahinter der Druck von einem Arbeitsmarkt steht und der Druck von einer unsicheren Jobsituation, eben auch sehr bedrohlich werden. So,
Wie würdet ihr denn dieses Arbeitssystem einschätzen? Also ich würde am Ende auch gerne nochmal darauf hinaus, ob ihr so eine radikale Veränderung des Arbeitssystems, des bestehenden Arbeitssystems auch für notwendig haltet. Also seht ihr diese aktuelle Entwicklung der Arbeit, die ja eigentlich auch nur auf relativ kleine Bereiche der Bevölkerung zutrifft? Also jetzt überhaupt nicht gesprochen, haben wir in dieser Entwicklung über die Arbeitslosen, die ja komplett ausgegrenzt sind, die ja in diesem System der Industriesoziologie quasi Reste sind, gar nicht in der Gesellschaft berücksichtigt werden. Was ist mit Menschen, die Bauarbeiter sind, also die wirklich, oder Handwerker, die wirklich noch ganz praktisch arbeiten, ohne viel Computer, ohne Wissenstransfer, ohne Handy, ohne Laptop.
Das würde ich gerade bei Handwerkern nicht sagen.
Ja gut, um ihre Termine zu machen, aber ansonsten sind die ja...
Ne, die müssen auch eine sehr hohe Anforderung an Kommunikation in der Zwischenzeit haben, der Beratung und so weiter, sonst würden sie ihre Produkte auch nicht mehr anbringen, die ja im Verhältnis zu industriell gefertigten Massenwaren dann eine höhere Qualität aufweisen und dadurch auch auf eine andere Art und Weise tatsächlich, und das wäre Authentizität, mit dem Schreiner in Verbindung gebracht werden, dem, wie er sozusagen, der Schreiner, in der Lage ist, das Produkt auch, sein Produkt
zu vermarkten. Aber ist es nicht eigentlich ein Ziel, und da arbeitet die Politik ja auch dran, Arbeitslose in den Arbeitsprozess wieder einzugliedern, und das ist ja offensichtlich in unserem System nicht möglich. Also weil wir haben einfach durch die Automatisierung keine Kapazitäten, um da mehr Leute, also im geringen Maße denke ich schon, aber eine Vollbeschäftigung oder sowas zu erreichen, die Möglichkeit gibt es nicht. Aber es ist ja schon wichtig auch für die Selbstwahrnehmung, für das Selbstwertgefühl, dass Menschen eine Aufgabe haben. Und da wäre ja so zum Beispiel der Vorschlag, den wir ganz am Anfang gehört haben, dieses Bürgergeld eine Möglichkeit, eine Alternative, oder vielleicht auch die neue Arbeit, über die wir einen Beitrag gehört haben. Wie schätzt ihr das denn ein? Ist das schon ein Ziel? Seht ihr das als Ziel, diese arbeitslosen Menschen weiterhin mit einzugliedern?
Also so als einfache Frage, klar. Die Frage ist dann halt tatsächlich immer, bis wohin kann ich mir ein Alternativmodell vorstellen? Das ist bei mir immer so die Problematik. Deswegen fand ich den Beitrag über Bergmann auch sehr interessant, weil es bei mir eben daran scheitert, dass ich die Vorstellung von einem wirklich realisierbaren Alternativmodell, also nichts, was auf plattem Idealismus hängen bleibt und wir sollten doch und müssten wir nicht und wir könnten doch alle, sondern wirklich einen funktionierenden Vorschlag. Deswegen fand ich es auch so spannend, dass die Betonung dabei darauf lag, dass es funktioniert. Also, dass er dieses Projekt zum Beispiel tatsächlich umgesetzt hat, was ich, wenn ich die Idee an sich erstmal gehört hätte, hätte ich es abgetan, vermutlich, als eine sehr hübsche Idee, die aber der realen Grundlage entbehrt. Aber eben dann zu hören, dass das tatsächlich funktioniert, macht die Sache irgendwie doppelt interessant. So.
Also um nochmal auf die Industriesoziologie zu kommen, also was Voswinkel und Kurzüber fordern und auch Boltanski, Chapelle und auch Hornet und Hartmann und so weiter, das ist, dass man eigentlich neue Kritikformen entwickeln muss, Kritikformen, die sozusagen dieser Komplexität, der wir in der Zwischenzeit, mit der wir zu tun haben, also es gibt nicht mehr die Eingrenzung und Einschränkung des Fordismus, sondern es sind Entgrenzungsprozesse. Und wie können wir durch Kritik eigentlich dieser Komplexität, dieser Entgrenzungsprozesse überhaupt nahe kommen? Und Boltanski, Chapelle entwerfen dafür eine Soziologie der Kritik.
Ist diese Soziologie der Kritik ein Weg zu einem neuen Modell?
Wie ist denn da mit der Anwendbarkeit? Geht es in Richtung
Anwendbarkeit? Ja, es ist nicht immer gleich Anwendbarkeit, sondern erstmal Erhöhung der Reflexivität, die dann natürlich auch Veränderungen ermöglicht, weil man tatsächlich besser erkennen kann, was sind die Problemlagen, mit denen man es zu tun hat. Hier ist in dem Buch zum Schluss Gesellschaft mit begrenzter Haftung, Zumutung und Leiden im deutschen Alltag von Schultheiß und Schulz herausgegeben, eine These, und zwar der gewachsene Wohlstand, der es den besser verdienenden Schichten ermöglichte, wachsende Teile ihrer Einkommen in Anlagekapital, Aktienspekulationen so zu investieren, hatte zur Folge, dass die Mittel für die Nachfrage nach Waren entzogen wurden. Dadurch sank eigentlich ab 82 die Massenkaufkraft, die eben infolge einer gebremsten Tarifentwicklung, und die Nettogewinne stiegen, obwohl die Nettolöhne dann nur um 20% stiegen, also die Nettogewinne um 119%. Und diese fehlende Nachfrage erzeugte dann eben dann die krisenverschärfende Spirale der Kostendämpfung durch die Unternehmer, den Staat und dann eben Maastrichter Abkommen und so weiter.
Also das, finde ich, ist ja so ein Punkt zum Beispiel, so eine Argumentation finde ich immer ein bisschen...
Ja,
ich
aber
weiß,
das auch sind nicht, auch Faktoren, die mit hineinspielen.
Ja, natürlich, es sind Faktoren, die mit hineinspielen, aber es ist, ich habe immer das Gefühl, das geht am Grundproblem vorbei. Weil irgendwann haben alle Leute alles, und wenn man ein Arbeitssystem auf Konsum aufbaut, dann sieht man ganz deutlich, was für eine Gesellschaft man produziert, was für eine Gesellschaft entsteht. Und das ist die Frage, will man so eine Gesellschaft haben und kann die auf Dauer funktionieren?
Und es ist ja auch ein Unterschied, ob man quasi systemintern die Sachen betrachtet und Kritik dazu entwickelt, oder ob man wirklich anfängt, darüber nachzudenken, das grundlegende System betrachtend. Was sind denn die Grundlagen davon? Und nicht eben in dem System selber sich weiter bewegt, in den Betrachtungen dazu.
Ja. Genau, also ich denke auch, man müsste anfangen, grundlegend sich zu überlegen, will man ein kapitalistisches System, ein kapitalistisches Arbeitssystem, in dem bestimmte Sachen schief laufen, wo man Dingen, immer wieder Pflaster aufklebt, oder fängt man an, ein neues System
aufzubauen? Da sind eben permanente Veränderungen einfach immer wieder zu diagnostizieren, und die muss man versuchen zu verstehen. Ja, vielen Dank.
Wir sind am Ende. Wir haben nur noch eine Minute, leider. Wir verabschieden uns von euch nächste Woche. Im nächsten Monat, genau, wird diese Sendung wiederholt.
Genau, außer uns fällt was Produktiveres. Nein.
Nächsten Monat wird sie wiederholt und wir sind dann im
Mai
wieder da.
Im Mai, genau. Genau, und dann hat Helen wahrscheinlich ihr Kind schon bekommen.
Genau, und dann geht es um postnatale Entwicklung.
Ach, wir fangen gleich mit Babys an.
Naja, ihr werdet es im Programmheft lesen.
Also,
bis dahin.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.